So, Leute, es ist mal wieder allerhöchste Zeit für eine neue Folge One-on-One. Mein Name ist Till Uhrig und hier unterhalte ich mich in, naja, unregelmäßigen Abständen mit den interessantesten Menschen aus der Welt der Agenturen und des Marketings. Und heute geht's um was, mit dem eigentlich jeder und jede so was anfangen kann in Deutschland, nämlich um das Label Made in Germany. Damit verbinden wir wohl alle bestimmte Werte, also zum Beispiel sowas wie Qualität, Stabilität, auch Verlässlichkeit, all diese typischen Begriffe, die einem sofort einfallen, wenn es um deutsche Ingenieurskunst, den Mittelstand oder vielleicht auch die Autoindustrie geht. In letzter Zeit musste dieses Label aber doch, sagen wir mal, federn lassen. Die Reputation hat ein bisschen Macken bekommen und das nicht nur durch Dinge wie den Dieselskandal in der Autoindustrie. Nein, wir sehen, wie Deutschland eigentlich auch links und rechts von meist stark digital orientierten Playern, oft aus China, überflügelt wird und in manchen Branchen droht, so ein bisschen den Anschluss zu verlieren. Aber ist das wirklich so? Wie schlimm ist es eigentlich und was können wir eigentlich dafür tun, damit dieses Label wieder neu aufgeladen wird und vielleicht auch so ein bisschen zu alter Stärke zurückkommt? Vielleicht muss man es auch neu definieren, neu denken, etwas anderes damit machen, mal sehen. Und darüber möchte ich mich heute mit meinem Gast Till Heckel unterhalten. Till ist bei uns leitender Stratege und der hat sich mal mit der Problematik Made in Germany im Rahmen von unserem Dossier Reclaim Made in Germany ein bisschen eingehender beschäftigt. Hallo Till.
Hallo Till.
Schön, das kann ja nur gut werden bei zwei Tills hier im Podcast. Kurz vorneweg, dieses Dossier Reclaim Made in Germany, das könnt ihr dann auch hinterher runterladen und euch ein bisschen eingehend damit beschäftigen, nochmal in Schriftform. Da sind ganz viele Informationen, Statistiken, Handlungsanweisungen und so weiter drin. Das findet ihr dann in den Shownotes und könnt euch anmelden und das dann runterladen. So, lieber Till, vielleicht erstmal, bevor wir tiefer in die aktuelle Situation rund um Made in Germany eintauchen, ist vielleicht gar nicht allen klar. Kannst du mir mal schildern, was eigentlich die Herkunft von diesem Label Made in Germany ist? Weißt du, wo das herkommt ursprünglich?
Ich weiß es. Es ist total spannend, weil eigentlich ja Made in Germany, ich greife ein bisschen vorweg, immer noch ein Inbegriff ist für hervorragende Produktqualitäten. Mhm. Witzigerweise wurde ein Label geschaffen, Made in Germany, nicht aus Deutschland heraus, was man vielleicht denken könnte, irgendwie deutsche Industrie gemeint hat, wir müssen unsere Produkte labeln, sondern es waren die Engländer, die Made in Germany erfunden haben. Und zwar zu einem Zeitpunkt, ich glaube vor ungefähr etwas über 100 Jahren, um die Schwemme an deutschen Industrieprodukten schlecht zu reden. Das war ganz spannend, dass man ein Label schafft und sagen, wie anti-branden eigentlich Produkte in unserem Land und zu sagen, this is made in Germany, this is not good. Und die Engländer haben das erfunden. Und es gibt aber witzige Geschichten, die vielleicht wahr oder weniger wahr sind, dass irgendwelche, ich habe irgendwann mal eine Geschichte gelesen, dass Herr Krupp da undercover nach England ist und versucht hat, dann die Produkte dann an den Mann zu bekommen.
Echt?
Doch. Und schlussendlich aber die deutschen Produkte überzeugt haben, die englische Industrie überzeugt haben und eigentlich gezeigt haben, dass die deutsche Industrie hervorragende Produkte herstellt. Und somit hat sich natürlich die deutsche Industrie und dieses Label schrittweise ins Positive gedreht und seit vielen Jahrzehnten ja auch für das gestanden, für was der deutsche Mittelstand und die deutsche Industrie steht, immer noch heute.
Ist ja interessant, das ist ein Lehrbuchbeispiel dafür, wozu negative Kommunikation führen
genau.
kann.
Genau, wahrscheinlich haben die Engländer aus Versehen dann so viel Gespräche über deutsche Produkte in England ausgelöst, dass alle gesagt haben, irgendwas muss sie an diesen Produkten auf sich haben.
Jetzt ist es ja aber faktisch eigentlich so, es gibt ja dann mittlerweile dieses Ranking Made in, sozusagen so ein internationales Ranking der Reputation, das abgefragt wird. Da ist Deutschland immer noch ganz oben.
Also
da Deutschland
ist immer noch, wir immer noch an.
Auf Platz 1.
Genau. Ich glaube, das ist so gab es, glaube ich, jetzt 2024 die letzte Umfrage und das wird regelmäßig erhoben und das führt Deutschland immer noch an. Also Produkte werden auch immer noch, und ich war selber jetzt über Weihnachten und Neujahr in asiatischen Ländern unterwegs und ich weiß nicht, ich bin irgendwie in Tokio oder in Bahnhof, kam mit Leuten im Gespräch und die so, woher kommst du so aus Deutschland? Und so, Deutschland, German Products. Also das scheint immer noch es ist immer noch ein Gütesiegel und wird immer noch sehr hoch anerkannt. Das ist immer noch auf dem Platz 1. Aber das Gefühl hier im Land ist nicht so ganz.
Genau. Es gibt, glaube ich, auch eine Umfrage, die sagt, dass das Vertrauen, also wenn man deutsches Publikum fragt, habe ich neulich eine Umfrage gelesen, dass es die Sicht auf Made in Germany aus Deutschland heraus eine ganz andere ist als international.
Richtig, richtig. Wir Deutsche haben nicht das Gefühl, dass unsere Produkte derzeit noch eigentlich dem Gütesiegel, wie wir es so kennen, gerecht wird.
Und ist das jetzt einfach nur so typisch deutsch, wir machen uns wieder schlecht und klein? Oder was sind denn so eigentlich die richtigen zählbaren Faktoren? Weil wir sind ja auch immer noch drittgrößte Wirtschaftsmacht, wenn ich das richtig sehe. Was sind denn dann so die wirklich greifbaren Gefahren, Probleme, Herausforderungen, vor denen wir uns gegenüber sehen in Sachen Made in Germany?
Ich will gar nicht mal sagen, dass es jetzt irgendwie statistisch erwiesen ist, dass jetzt unsere Produkte schlechter sind oder wir ein schlechteres Metall verwenden oder unsere Produktleistungen nicht mehr so stark sind. Nochmal, international ist das Label Made in Germany immer noch top of pops. Es sind wahrscheinlich eher Entwicklungen, wie wir uns selber wahrnehmen. Mhm. Und du hast es ja eingehend in der Einführung auch gesagt, hat angefangen wahrscheinlich mit dem Dieselgate, was schon natürlich das eigene Vertrauen in die eigene Wirtschafts- und Ingenieurleistung, dass hier ein Vorzeigeunternehmen in Deutschland betrügt, schon ein Vertrauensverlust herbeigeführt. Mhm. Es hat viel etwas damit zu tun, dass wir auch an Aussagen immer wieder mitbekommen. Und das hat uns schlussendlich auch zu diesem Thema geführt, im schönen Interview zu sagen, Mensch, wir sind eigentlich wahnsinnig gut in unserer Hardware. Die ist auch immer noch die beste. Und immer noch besser sind unsere Geräte als die vom Wettbewerb. Aber die Software, da sind wir nicht so gut. Und da überholt uns der Wettbewerb. Und wenn man gerade, was der nächste Schritt ist, was ja vor ein paar Jahren ganz groß war, Industrie 4.0, die Vernetzung der Industrieanlagen, das ist ja alles softwarebasiert. Ich meine, der ganze Hype um Tesla herum, also es gibt ja die absoluten Tesla-Fans, das ist jetzt sicherlich auch eine kritische Situation mit Elon und seinen sozusagen politischen Aussagen, darauf möchte ich gar nicht eingehen, aber bleiben wir mal beim Produkt, diese Zentralisierung, dass plötzlich ein Aluge stattgefunden hast, ein Casting-System, die Deutschen immer noch schön geschweißt haben und da geht jemand hin und revolutioniert sozusagen die Art der Produktion, wobei die auch in Deutschland nicht unbekannt war und sagt dann so, wir haben nicht 5 Computer drin, sondern übrigens nur noch einen Supercomputer, wie disruptiv er vorgegangen ist und plötzlich wird es hochgelebt und die Software ist ja in dem Auto auch wirklich, muss man sagen, wahnsinnig gut. Und da merkt man, dass natürlich da auch Autoausbauer nicht nur aus Amerika, auch aus China kommen und da wird die Software wahnsinnig stark gelobt und sagt, ja, das Auto ist vielleicht ein bisschen schlecht und das nehmen wir mit, das kriegen wir einfach mit in der Gesellschaft, das kriegen wir mit in der Wirtschaft und das gibt uns zu denken und zu sagen, sind wir noch so made in Germany? Können wir mit unserer Ingenieurskunst noch überzeugen, wenn die Software uns links überholt?
Ja, das ist spannend. Ich finde diesen Begriff Spaltmaß total sinnbildlich dafür. Ja. Weil am Anfang wurde ja Tesla wirklich von den deutschen Autobauern so ein bisschen belächelt, von wegen, was das für ein schlimmes Produkt, da stimmt ja kein Spaltmaß und so. Stellt sich raus, vielleicht ist das Spaltmaß nicht das entscheidende Produktmerkmal, wenn ich mit einem E-Auto an den Markt gehe. Und das hat man ja total unterschätzt eine ganze Zeit lang. Vielleicht auch aus dieser hochherrschaftlichen Ingenieur. Wesen heraus zu sagen, ja gut, aber das Produkt ist ja von einem Ingenieursstandpunkt mittelmäßig.
Definitiv, aber es ist halt so und das war in meinem schönen Interview mit einer Aussage mit einem Kunden, der gesagt hat, ja schön, aber wenn der Wettbewerber und so seine Produkte, die vielleicht nicht ganz so gut sind, besser anbindet im System und ich brauche eine systemische Lösung, wohin gehe ich dann? Mhm. Ja, also dann zählt halt nicht das Manonü und wie auch immer, wie fein ich etwas abschleifen kann. Weil Geräte werden vergleichbarer. Wenn ich mal wirklich so denke, jetzt auch mal im industriellen Umfeld, nachdem man festgestellt hat, dass auch der Wettbewerb aus dem Ausland ähnlich gute Pumpen oder Schmierstoffe oder Dichtungsringe oder Wellen oder Metallteile herstellen kann. Und inzwischen auch übrigens Industrie- und Fertigungsanlagen, wo die auch gut geworden sind, hat man ja erstmal angefangen und hat gesagt, ja, wir verkaufen das Gesamtpaket. Wir verkaufen den besseren Service. Wir verkaufen, ne? Und da haben insbesondere Asiaten auch stark gelernt. Wenn man überlegt, wie viel Design Center hier in Europa aufgemacht worden sind, wie stark natürlich in den Service investiert wurde, wie stark in Präsenzen in Europa investiert wurde, und jetzt kommt das große Feld der KI, der Technologie. Und wenn man alle KI-News sieht, dann höre ich mehr aus dem Silicon Valley und das, was irgendwie aus China kommt. Ich höre aber nicht, was eigentlich, und es passieren ja großartige Dinge, man hört viel zu wenig, was aus Deutschland kommt, ja, oder aus Europa.
Gibt es das nicht oder hören wir das nur nicht? Und die Frage ist, liegt es an einfach an unserer Tradition, dass wir zu lange einfach auf sozusagen der Hardware beharrt haben und gesagt haben, wir können vor allem Hardware besser als jeder andere und wir können das optimieren, bis es so, dass es auch dass wir auch Weltmarktführer bleiben und so weiter. Und hat man deshalb was verpasst oder ist es mehr eine Sache der Kommunikation, dass wir sagen, na klar gibt's es, aber dafür sind wir nicht bekannt?
Also erstmal, wenn man reinschaut in verschiedene Branchen, in erneuerbare Energien, könnte man sagen, naja, also wir haben die verloren nach China, weil die viel, viel günstiger produzieren. Aber das Wissen und die Technologie ist hier vorhanden. Wenn man auch in KI-Umfeld reinschaut und schaut, dass es eine große Forschungskoordinationsstelle gibt, quer durch Europa, Claire, und wenn man dort die Forschungsprojekte anschaut und sieht, wie zum Beispiel dieses Human Safe AI stark aus Europa rauskommt und das auch immer eine wichtige Rolle spielt, weil wir jetzt plötzlich feststellen, wow, was kann so eine KI eigentlich alles anfangen, merkt man, wie wichtig und dass das Wissen hier vorhanden ist. Ich würde ja sagen, dass unsere Denkweisen noch so ein bisschen die veralteten sind. Also wir leben noch in dieser Bubble, diese Ingenieurskunst und vielleicht auch gerade so ein bisschen der Mittelstand, weil wir dort ganz viel mit inhabergeführten Unternehmen zu tun haben. Öfters aus einer Erfindung von einem Ingenieur heraus entwickelt. Ganz, ganz viele Unternehmen in dem Bereich war ja irgendwann mal jemand, der gesagt hat, ich hab jetzt die Erfindung und damit mache ich mich selbstständig und ich kann jetzt diesen Schaltschrank besser bauen als alle anderen und kommt aus dem Maschinenbau heraus, dieses ganz traditionelle deutsche Mittelstand. Und das sind natürlich ingenieursgetriebene Unternehmen. Und die haben natürlich auch so eine Denkweise.
Ja.
Und die haben nicht die Denkweise, die disruptiv ist, dergleichen. Und dort finden wir auch Strukturen vor, die halt noch sehr, ich meine, das so Alpha-Organisationen sind, ich habe diesen Industrie-PC erfunden, damit bin ich international erfolgreich geworden und damit sind wir groß. Also was soll ich jetzt daran ändern?
Ja. Okay, das heißt, es ist letztendlich geht es um Adaptionsfähigkeit, könnte man sagen. Und es geht darum, seine Werte nochmal so ein bisschen zu überdenken, oder?
Ich weiß nicht, ob wir die Werte bedenken müssen. Es sind zwei Sachen. Ich glaube, einmal ja, und da können wir gleich einmal dazu sprechen, das ist einmal das Thema, wie machen wir denn uns eigentlich wieder zukunftsfähig, was bedarf es und welche Rolle spielt, wir reden ja über Marketing, Kommunikation, welche Rolle hat Marketing, Kommunikation dazu und ich glaube, das eine ist wirklich das Thema Adaptionsgeschwindigkeit. Wie schnell sind wir denn und wie schnell sind denn Asiaten? Also die bauen ja gefühlt drei Prototypen, solange wir eine Woche lang gerade mal überlegt haben, wie wir das Problem lösen wollen. Wir kommen ja, und das hat uns ja über Jahrzehnte groß gemacht, wir haben ja Probleme gelöst und haben es dann produziert. Warum sind unsere Maschinen so toll und so durchdacht? Weil wir uns nicht zufrieden geben, weil wir immer wieder hinterfragen. Das ist ja diese Selbstkritik der Deutschen, an dem wir selber so nörgeln und sagen, oh, wir sind viel zu langsam, die hat uns ja so stark gemacht, haben wir ja nicht vergessen. Ja?
Absolut.
Und aber die verlangsamt halt noch einiges. Und dieses öfters in Amerika fail fast forward, ja, ich schicke ein Gerät auf den Markt, das stimmt noch nicht und dann lerne ich, wie es besser wird. Das lernen ja Amerikaner, und das kann ich euch sagen, ich war ein Amerikaner, ich war auf einer amerikanischen Schule während meiner Jugend, das lernt man von klein auf. Das lernt man, mach Fehler, damit du lernst. Das lernst du in der Schule. Geh mal auf ein deutsches Abitur, geh mal ein deutsches Gymnasium. Also Fehler machen ist verboten. Ja?
Ich habe sogar mal von einem Executive eines deutschen Automobilunternehmens, ich sag nicht, wer es ist, original den Satz gehört, bei uns werden keine Fehler gemacht. Das war noch lange vor diesem Skandal, aber danach dachte ich so, ja okay, mit so einer Denke entstehen Skandale.
Genau, ja, entstehen Skandale, aber ist das nicht die Denkweise, die uns auch dann hilft, nicht schnell genug zu sein? Und ich war vor gefühlt 7 Jahren auf der CES, also als ich da war in dem Moment, und gab es einen schönen Vortrag von einem auch Automobilmanager, möchte jetzt auch nicht die Marke nennen, und da war eine spannende Panel-Diskussion, wo er gesagt hat, naja, wir schicken Autos auf den Markt, die halt, weil wir die German Autobahn haben, ne? Wie er gesagt hat, wenn man 200 fährt, darf der Computer nicht ausfallen. Und er hat gesagt, ich habe keine Lust mit 200 über die Autobahn zu fahren und dann stürzt mir die Software ab. Das geht nicht.
Ja gut, aber
aber
die Welt hat sich halt weitergedreht.
Ja, die Welt hat sich weitergedreht.
Ein sehr schmaler Use Case.
Richtig, man erlebt irgendwie so Tesla-Unfälle und dann ist das aber irgendwie in dem Volksverständnis, das ist der Fortschritt und der passiert. Aber zurück, ich glaube, dass in dieser Welt, weil wir das gerade mal vergleichen, dass die Werte, die eigentlich Made in Germany ausmachen, Sicherheit, Verantwortung, Handschlag,
ja,
Präzision, Sorgfalt, du kannst mit dem Unternehmer sprechen, der gibt dir dein Wort. Sind das nicht Werte, die so wichtig sind heutzutage? Also gerade in dieser Welt, wo ich nicht weiß, ob gehen nachher die Steuern hoch oder runter? Ist es in dem Land gerade noch sicher, irgendwie zu investieren? Oder haben wir dort Proteste? Oder kann ich da Mitarbeiter hinschicken? Oder werden die an der Grenze abgewiesen? Ich möchte es jetzt nicht nur auf Amerika beziehen. Ich kann das auch genauso geopolitisch auf Russland oder auf China beziehen oder dergleichen. Ist diese Solidität, sind das eigentlich gefühlt vielleicht für uns alte Werte, die aber nicht gerade ganz wichtig werden?
Also das Gefühl beschleicht mich auch. Ich habe sehr gut getimed ein ETF-Portfolio eröffnet, als Donald Trump an die Macht kam.
Ja, auch passiert.
Ja, und habe erstmal sozusagen wirklich das Portfolio um die Hälfte reduziert in den letzten paar Monaten. Ja, aber Spaß beiseite. Ich meine, diese Volatilität, die ist ja gerade absolut augenscheinlich, ja. Und jahrelang wurde immer argumentiert sozusagen mit Bewegungsfreiheit und niedrigen Steuern und so weiter und Befreiung des Unternehmertums und so weiter. Jetzt scheint es mir auch so, dass Werte wie Sicherheit, Verlässlichkeit, Werte sind, die vielleicht nicht so fancy sind, die aber auf lange Sicht eine unglaubliche Kraft haben. So, ne?
So, und wenn wir reden gerade darüber, die letzte Diskussion, die läuft, aha, ChatGPT macht Fehler, ja? Erfinden falsche Aussagen, ja? Wie weit kannst du einer KI noch trauen und all das? Und da komme ich nur mal auf den Punkt, weil wir auch mit Claire, also diesen Europäischen Forschungskoordinationszentrum für KI, Projekte gemacht haben, seines Territory, und die ihnen gesagt haben, unser Kernpunkt ist human safe AI. Ja? Wir bringen die Systeme auf, die technisch möglich sind, das erforschen wir zwar, aber zu sagen, was ist eigentlich human sicher? Und ich glaube, das Thema Sicherheit, Präzision, Sorgfalt, das ist das, was eigentlich Deutschland in der heutigen Zeit stark nach vorne bringen könnte. Die Frage ist nur, wie schaffen wir es in Unternehmen, eine Denkkultur zu implementieren, die nicht in der hierarchischen, wir denken ein Problem erstmal aus, konstruieren es, sondern wie schaffen wir es, eine Denkkultur zu bringen, die es schafft, schneller auf die Volatilitäten der Märkte und der Kunden zu reagieren. Also wie werden wir werden zukunftsfähiger dadurch, dass wir adaptionsfähiger werden.
Jetzt ist ja so, das Bild vom deutschen Mittelstand ist ja das des inhabergeführten Ingenieursunternehmen, so der typische Weltmarktführer aus der Provinz, so der Hidden Champion, der irgendwie Dichtungen oder Schrauben herstellt oder irgendein Teil, mit dem wir erstmal wenig anfangen können, kommt meistens aus Iserlohn oder aus dem Schwarzwald.
Ja.
Und da ist es ganz oft so, dass die halt eben familiengeführt sind, ganz traditionell irgendwie inhabergeführt sind. Und das hat ja total Vor- und Nachteile, ne? Einerseits Inhaber geführt, hast du im Zweifel schnellen Durchgriff, wie du sagst, Alpha-Organisation, kannst schnell einfach was entscheiden, kannst sagen, wir machen es jetzt so, okay, wir müssen reagieren, machen es so, kennen vielleicht auch die Kunden sehr, sehr gut, weil sie über Jahre treu sind und so. Andererseits hat es jetzt nicht gerade so den Ruf des agilsten Managements und der Wandelbarkeit. Also was kann denn so ein mittelständisches Unternehmen tun, um da mithalten zu können, adaptionsfähig zu werden?
Ja, das Wichtigste ist ja erstmal in einer Fähigkeit, wie allen, was wir machen wollen. Wir wollen eine neue Fähigkeit erlernen, was machen wir, müssen wir das ja, wir wollen erstmal wollen. Ne? Fähigkeit fängt erstmal im Kopf an. Ja, also wenn ich etwas nicht will, dann werde ich auch mich nicht adaptieren. Und ganz spannend ist ja eigentlich, und damit sind wir immer bei so einer, sofort immer bei der Frage, ja, wir haben nicht die richtige Denkweise, Mindset. Wir brauchen ein anderes Mindset. Und mit dem Begriff Mindset verbinden ganz viele Manager Change. Wir müssen Change in Mindset. Ja. Und Change ist immer gleich sein, bitte, kein Change-Programm wollen wir nicht. Und Mindset ist ja wahrscheinlich was so, vielleicht zum Ingenieur, jetzt will ich Ingenieure nicht so nahe treten. Ich kenne ganz tolle, lustige, kreative Ingenieure, aber das vielleicht so erstmal in so einem Unternehmen, ja, aber wir sind noch erfolgreich so geworden. Ne? Was müssen wir da ändern? Und was fange ich jetzt mit so einem Mindset an? Dann redet man über Kultur auch ganz häufig. Wir brauchen eine andere Unternehmenskultur. Und dann kommt immer der Sofa, der sagt, ja, Kulturen entwickeln sich. Stimmt nicht. ja, Kulturen entwickelt sich. Aber das Wichtigste ist eigentlich der Schritt, wenn man etwas verändern muss, man sich durchaus bewusst sein muss, dass man Rahmenbedingungen in einem Unternehmen verändern muss. Mhm. Ja, das ist ja ganz klar. Also wenn ich, eigentlich logisch, ich sage so ganz klar, es ist so, deswegen meine ich, es ist eigentlich ganz spannend, weil du bist also in einem Unternehmen, das irgendwie was Metallisches produziert und eine Industrieanlage produziert und dann gehst du rein und plötzlich kommt so eine Art von Betriebssoftware eines Unternehmens mit dazu, das meistens nie irgendwie klar definiert ist, weil es der Inhaber immer vorlebt. Ja, fängt ja also ganz schon mal ganz vorne an. Das heißt, wenn der Inhaber sich nicht ändert, gar nicht die Erkenntnis dazu hat, sich ändern zu müssen oder seine Führung nicht abgibt an Menschen, die dann anders agieren, also solange er schon mal die Rahmenbedingungen bei sich und der Führung nicht ändert, passiert in dem Unternehmen nichts. Mhm. Wenn der Geschäftsführer nickt, aber sich nicht selber ändert, änderst du gar nichts. If you don't change the mind, set, you won't change anything. Das ist sozusagen die Grunddevise in jedem Veränderungsprozess, in dieser Adaptionsfähigkeit. Und du kannst Kultur anpassen im Unternehmen, indem du Rahmenbedingungen anpasst, indem du sagst, wir geben uns selber, wir definieren neue Werte, an die wir glauben, ja, als ein Beispiel. Und da kommen wir mal auf das erste Thema der Kommunikation im ich sage jetzt mal, B2C-Market, also in der Vermarktung eines Schokoriegels oder Haarkoloration, hast du ja Marken, die an Endverbraucher rausgehen, die schön aufgeladen werden, emotionale Welten, große Bilder. Und da hat die Marke das Ziel, das Produkt emotional aufzuladen und es besser zu verkaufen. Wenn ich jetzt eine Industrieanlage verkaufe, spielt Emotion natürlich schon eine Rolle. Also es gibt genügend Leute, die finden, schauen genügend Video an, wie sich irgendwie ein Messer durch so einen Metallblock durchfräst. Aber die Marke im Industriebereich hat eine andere Rolle. Nämlich die Marke hat eigentlich erstmal die Funktion zu sagen, was ist die Haltung, was sind die Werte des Unternehmens? Wie leben wir das Unternehmen und dadurch, wie differenzieren wir uns? Und eine Marke im Industriebereich muss viel stärker von innen heraus leben. Wenn die Mitarbeiter das nicht leben, wenn der Chef das nicht lebt, wenn die Führungskräfte das nicht leben, lebt die Marke nicht im Industriebereich. Also ist schon mal das Erste, was man anpacken kann, wenn man sagt, wir müssen uns auf einen Veränderungsprozess geben, mit der Markendefinition, wertegetrieben, purposegetrieben, einen Nordstern zu definieren, sagen, da wollen wir hin, das sind wir. Wir geben uns selbst eine Mission. Mhm. Ja? Und die binden wir an Werte.
Ist dann klischeemäßig so ein Prozess, wo dann Inhabergeführte, also die Inhaber der Unternehmen sagen, ja, das haben wir mal gemacht, haben wir es mal beraten lassen und dann kam dann als Purpose raus, Leidenschaft für Zerspannungstechnik. Das kommt dann immer raus, es ist so, Leidenschaft ist immer das zentrale Wort und dann ersetze die jeweilige Technologie. Ist aber nicht ganz, was du meinst, wahrscheinlich.
So viele Projekte erleben, wo genau sowas rauskommt.
Passion
for Excellence. Oder expect the unexpected.
genau.
Oder the magic of. Ja, genau. Ja. Auch immer ganz so. Wir können etwas nicht definieren, also bringen wir irgendwie einen Begriff ein. Und das ist übrigens das beste Beispiel, weil wenn dann irgendwie steht, the magic of oder die Leidenschaft, und damit kann niemand was anfangen.
Ja.
Ja, also zählt wirklich damit zuvor, dass du das in der Tiefe definierst. Also, dass du jetzt nicht nur die Werte definierst, sondern du sagst, welche Handlungs- und Führungsprinzipien ergeben sich daraus in den Unternehmen.
Mhm.
Ja? Also, was bedeutet das für uns in der Anwendung? Ja? Also, führen wir Mitarbeitergespräche anders? Mhm. Schaffen wir ein anderes Bonifizierungssystem? Ändern wir die Art, wie wir Personen einstellen und trainieren? Ändern wir Abläufe? Mhm. Ja? Wenn wir also über Leidenschaft reden, könnte jeder Mitarbeiter negativ gesprochen sagen, ja, ich bin doch super leidenschaftlich, ja, also klappt doch alles. Mhm. Ja. Aber was eigentlich vielleicht zum Beispiel dahinter steht für Leidenschaft, für Zerspannungstechnik, ist zu sagen, was sie ja vielleicht sagen wollen, so wir sind lösungsorientierter. Und dann muss ich überlegen und sagen, wie bekomme ich das denn eigentlich hin?
Ja.
Und dann erlebst du, das ist das Zweite, dass du in solchen Unternehmen ja immer noch öfters dann, ja, altersbedingt, weil früher hat man dann die Organisation aufgebaut, ich habe ein Produkt empfunden, jetzt brauche ich einen Vertrieb, dann habe ich einen Vertriebschef eingestellt, kann ich selber nicht mehr entwickeln, mein Unternehmen wächst, ich brauche einen Produktentwicklungschef, dann brauche ich noch irgendwie einen Herstellungschef und plötzlich habe ich Silos aufgebaut. Mhm. Ja, weil ich bin Vertriebler, du machst Produkt, jeder kümmert sich um seine Sache. Und für eine Adaptionsgeschwindigkeit, um schneller zu werden, kann ich weniger gut in einer Alpha-Organisation arbeiten, sondern muss eigentlich in eine Art von Beta-Organisation gehen. Das heißt, in horizontale Arbeitsprozessweisen. Das heißt, ich muss eigentlich die ganzen Alpha-Tiere zusammenbringen und sagen, nee, ihr müsst jetzt gemeinsam an Produkten und Lösungen arbeiten.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass natürlich ein softwareorientiertes Unternehmen eine andere Organisation erfordert als jetzt ein hardware-orientiertes Unternehmen, oder?
Ja.
Also parallel findet ja statt, dass wir einfach immer digitalisierter, immer softwarebezogener werden. Hat damit zu tun, dass einfach, klar, die Digitalität, die Software eine immer größere Rolle als Bedieneroberfläche und aber auch in der Kundenbeziehung spielt. Was hat das für eine Auswirkung auf die Unternehmen?
Super spannender Punkt, den du gerade aufbringst. Erstmal ist ja Software wird ja meistens aus einer Anwendung herausgedacht. Mhm. Also wenn du mit einem Software-Ingenieur zusammenkommst und sagst, was willst du erreichen? Ja, also der geht ja ganz klar hin, was ist der Effekt? Wie soll das jemand bedienen können? Wenn du aus der Hardware rausdenkst, musst du sagen, was muss das Gerät leisten? Ja, so und so. Also bei dem einen geht es hart um das Gerät, bei dem anderen geht es um die Menschen. Deswegen ist in Softwareentwicklung viel, viel humanzentrischer sozusagen in der Regel. Das erlebt man dann auch, dass du eigentlich sozusagen neues Denken zwar mit reinbringst, wir müssen jetzt mehr Software machen. Und ich meine, VW, wir hatten es jetzt vorhin, das muss man so nennen, liest man ja immer wieder mit ihrem eigenen Softwareunternehmen, die Schwierigkeiten haben, weil die plötzlich Anforderungen gestellt wurden seitens des Unternehmens, seitens der Hardware-Ingenieure sagen, das und das muss die Software leiten und plötzlich mussten die erfüllen und vielleicht gar nicht mehr so den Fokus drauf gehabt haben, wie ist denn ist das eigentlich ein Nutzererlebnis hinten. Ja, weil sie erstmal alle Hardware-Anführungen erfüllen mussten und die Herausforderungen, die daraus entstanden sind. Und das zeigt ja auch das Spannungsfeld, wenn du jetzt so etwas machst. Deswegen glaube ich, kannst du nicht einmal sagen, wir können jetzt kundenzentrierter arbeiten, weil das tun ja Unternehmen. Wenn du eine Industrieanlage hinstellst, dann bist du beim Kunden. Ja, also wenn du jetzt irgendwie so ein 3D-Fräsmaschine irgendwie hinstellst, da hast du Schulungen, da bist du beim Kunden, du beschäftigst dich, welche Maschine ist die richtige, in welcher Halle steht die, wie sind die Produktionsabläufe. Und jetzt kannst du nicht einfach hingehen und sagen, so, jetzt werden wir noch kundenzentriert. Das ist ja schon stark kundenzentriert. Worauf man mehr achten muss, ist sozusagen zu sagen, was hindert uns als Unternehmen daran, dass wir vielleicht nicht schnell genug werden oder dass wir uns nicht stark genug anpennen. Kennen wir die Märkte alle? Und da spielt zurück so ein bisschen Kommunikation eine Rolle. Und das fängt schon mal damit an, dass ja Kommunikation gerade in Industrieunternehmen, übrigens auch im Vergleich zu Softwareunternehmen, sehr stark als so eine operative Einheit gesehen wird. Also mach mal die Broschüren schön. Kannst du mir mal einen Messestand machen. Ja? Und nicht als ein strategisches Führungsinstrument. Also zweite Rahmenbedingänderung, nachdem du eigentlich weißt als Unternehmer, wir müssen uns wandeln, erst Erkenntnis, ich muss mich wandeln. Für welche Werte müssen wir eigentlich zukünftig viel mehr stehen? Wir müssen transparenter werden, wir müssen durchlässiger werden, wir müssen netzwerkartiger werden, wir müssen, all das. Brauchst du dann eigentlich zu sagen, ich brauche eine Kommunikation dazu? Das hat ja auch erstmal ganz viel interne Kommunikation. Du musst verstehen, dass Kommunikation nicht der nette, schöne Messestand ist, sondern dass Kommunikation eine Führungsaufgabe ist. Und zwar eine strategische Führungsaufgabe. Kommunikation ist nicht eine Auswirkung einer Unternehmensstrategie, sondern Teil einer Unternehmensstrategie. Und deswegen müssen das die Unternehmer erkennen und müssen sagen, jetzt muss ich Kommunikation führen. Das heißt, ich brauche ein Kommunikationscontrolling. Ich muss es messbar machen. Also du brauchst Dashboards. Ja, ganz klar. Du musst schon wissen, wie du hingehst. Und dann musst du auch sagen, wie sind denn eigentlich meine Modelle? Wer hat denn eigentlich Zugriff auf welche Software? Wie arbeiten wir zusammen? Ich bleibe jetzt mal zwischen Vertrieb und Marketing, gar nicht mal Produkt, zu sagen, die Software ist vielleicht, diese Sales-Software ist vielleicht im Vertrieb angesiedelt, aber Marketing muss genauso mitarbeiten. Und ja, und wenn du das nicht vorgibst, wenn du das nicht lebst, wenn du das nicht als ganz klare Führungspersönlichkeit, als Chef sagt, das machen wir jetzt so, kommt das nicht von ein, weil du bist ja immer noch in der Form von Alpha-Organisation rein, wo die Leute sich produktiv verhandeln und sagen, in meinem Bereich. Und das ist sozusagen eine zweite wichtige rahmenverändernde Bedingung. Sei dir deiner Organisationsform bewusst und wo ist ein Arzt? Und warum vielleicht Prozesse nicht flüssig laufen? Führe klare neue Regeln ein, wie es zu laufen hat und kontrolliere sie und schau dir als Chef an, wie gut deine Kommunikation nicht nur extern, sondern auch intern wirkt. Wir alle reden immer darüber, dass interne Kommunikation nicht messbar ist. Die ist sehr wohl messbar. Ja? Es gibt erstmal wunderbare Plattformen dazu, die es tun, und ich kann sehr wohl mir genauso Kommunikationsziele setzen und die kann mich nachverfolgen. Mitarbeiterumfragen, Interaktionsraten, freiwillige Teilnahme, ganz, ganz viele Punkte.
Mhm. Gehört dazu auch, dass man eventuell sich auf die Suche machen muss, eine neue Story zu finden oder sagen wir eine Story zu entdecken, die man anders erzählen kann, weil oftmals ist es so, und wir haben uns ja auch mit einer Vertreterin des Mittelstands unterhalten, wir haben einfach eine technische Lösung für ein Problem gehabt, die beste technische Lösung der Welt, und die wurden über Jahre nicht auskonkurriert, weil sie einfach so gut sind am Markt. Das ist ja ein bisschen ein riskantes Spiel, weil es kann ja jederzeit passieren, dass doch jemand genauso gut ist, wie du es vorhin erzählt hast. Mittlerweile sind die Produkte aus China auch echt ziemlich gut. Mhm. So. Was unterscheidet einen dann? Der Preis, okay, aber vielleicht auch, welche Geschichte man erzählt, welche Marke man hat, welchen Appeal man hat und so weiter. Und wenn jetzt meine Geschichte nun mal ist, dass einfach mein Urgroßvater so eine technische Lösung erfunden hat und wir die perfektioniert haben, ja, was mache ich denn dann?
Also die Geschichten, finde ich schon, zählen, also sind natürlich erstmal ein wunderbares Tool, um zu verkaufen, um sich auch zu differenzieren. Also ich glaube, das ist ja ganz klar, Marketing ist immer Storytelling mit dazu. Und das macht ja eine Marke aus, dass ich um eine Marke herum eine Geschichte erzählen kann. Nach außen hin klar. Ich glaube aber, dass die Geschichte, und deswegen ist sie wichtig, sie für sich zu finden, eine starke Eigenwirkung hat.
Mhm.
Also der Ingenieur, der vielleicht vor 30 Jahren im Unternehmen angefangen hat, der war fasziniert an diesem Produkt, an der technischen Lösung, die zu dem Zeitpunkt entwickelt wurde. Wenn man heutzutage insbesondere mit den jüngeren Generationen arbeitet, die wollen ja mehr, die wollen wissen, warum arbeite ich für dieses Unternehmen, welche Werte stehen dahinter. Mit Geschichten fängst du Menschen und vor allem fängst du auch mal deine Mitarbeiter ein.
Mhm.
Und jede Veränderung, die du durchführst im Unternehmen, braucht eine gute Geschichte. Die braucht auch nicht nur einen klaren Nordstern, die muss sagen, warum machen wir das? Wie gehen wir vor? Mit einer Geschichte nimmst du ja auch immer Menschen mit auf eine Reise, ja, wenn du die Geschichte erzählst. Und deswegen sind Geschichten wichtig. Aber Teil davon nochmal, dass du natürlich im Kern als Führung sagen musst, was ist denn unsere zukünftige Geschichte?
Mhm.
Schlussendlich, das Stück Hardware, das wird irgendwann mal der Wettbewerb genauso gut darstellen können.
Mhm.
Hilft dir deine Geschichte besser zu verkaufen? Ja. Hilft sie dir vielleicht besser Mitarbeit zu finden? Ja, auch. Sichert sie deine Zukunft ab? Ich weiß es nicht.
Mhm.
Ja? Also das ist, ich glaube, wenn sie dir hilft, dein Unternehmen so zu verändern, dass du die Mitarbeiter mitziehst, dass du wettbewerbsfähiger, dass du wieder schneller wirst, hat die Story eine absolute Berechtigung.
Mhm.
Aber einfach nur eine Story, um zu sagen, so, jetzt haben wir eine Story. Ja, das ist schön. Aber die Story in Wirksamkeit zu bekommen, das ist wichtig.
Gut, was machen wir denn jetzt mit diesem Label Made in Germany? Unser Dossier heißt Reclaim Made in Germany. Du hast vorhin gesagt, vielleicht müssen wir es einfach reframen. Was würdest du denn sagen? Also wie geht's denn jetzt weiter? Wie sollten wir damit umgehen?
Also erstmal sollten wir wirklich mal anfangen, fest an uns zu glauben. Weil es zeigt ja einfach auch, wie wir international gesehen werden. Und ich meine nochmal, diese selbstkritische Art bringt uns dorthin, wo wir sind.
Mhm.
Wir sollten sie vielleicht als was Positives sehen. Lass uns doch mal diese selbstkritische, müffelnde deutsche Art als das sehen. Das ist unsere Stärke.
Mhm.
Ja, dieses ständige Reflektieren.
Mhm.
Weil das ja auch ein Eingeständnis ist, zu sagen, da sind wir nicht gut genug. Und eigentlich dann endlich, und ich glaube, das ist ja der Wunsch, und sagen ja so viele Menschen, lass mal aufhören, irgendwie sagen, Fehler als was Positives zu sehen.
Mhm.
Ja, und das ist ja, im Prinzip tun wir das ja, indem wir so sagen, das ist nicht perfekt. Und wenn ich so ein bisschen nachdenke über dieses Thema Made in Germany, lass uns das Label so behalten, aber die Bedeutung dahinter ist ja eigentlich, Made verbinden wir immer so mit Handwerk und Ingenieurskunst, aber das ist ja noch viel, viel mehr, weil etwas machen heißt ja, es zu entwickeln, es zu designen, es mit Leben zu füllen. Und ich muss einfach sagen, designed in California hat natürlich für Sputen etwas anderes Lebensgefühl, aber das ist auch eine andere Bedeutung dahinter. Insbesondere nicht jetzt im deutschen Wort Design, was vielleicht mehr auf das Äußere ist.
Mhm.
Aber es ist ja auch das englische Design, was ja auch das Ingenieurswesen ist, wo man sagt, wie ist das Gerät innen drin aufgebaut, entwickelt, ja?
Mhm.
Complete Design. Also es ist vielleicht Design in Germany. Klammer zu, sollten wir das Label mit Made in Germany nicht aufgeben. Das wäre doch eigentlich das Richtige, was wir tun sollten. Also dieses viel mehr das positive Sehen, nach vorne gehen, Strukturen dafür schaffen, die eine Fehleroffenheit umgeben, gemeinsames, ja, Silos abbauen, Grenzen sagen, es ist gut, dass wir hier schnell vorankommen. Das wäre wichtig.
Okay, also wer noch tiefer in dieses Thema einsteigen möchte, der kann sich bei uns hier auch in den Shownotes das Dossier Reclaim Made in Germany runterladen. Übrigens, wer noch mehr über kundenzentriertes Arbeiten und kundenzentrierte Aufstellung von Unternehmen nachhören will, der kann sich unsere Folge Nummer 37 nochmal anhören. Da haben Till und ich nämlich über Customer Centricity gesprochen und wie die geht. Das ist auch eine empfehlenswerte Folge. Ansonsten, Till, vielen lieben Dank.
Danke dir, Till.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit hier. Findet euren Weg in die Shownotes und noch ein Hinweis, wenn ihr auf der Suche nach einem Job seid oder jemanden kennt, der gerade auf der Suche nach einem Job ist und sehr gut zu Territory passen würde, der soll doch bitte mal einmal auf der Seite karriere.territory.de vorbeischauen. Da gibt es nämlich alles, was man über Territory und das Arbeiten bei uns so wissen muss. Wir freuen uns da über einen Besuch und gerne auch über einen Besuch auf den diversen Podcast-Playern, um uns eine Bewertung oder einen Stern zu hinterlassen. Das hilft nämlich anderen Leuten, diesen Podcast zu finden. Und dann würde ich sagen, eine gute Zeit, macht's gut und wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss!